Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur April-Ausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph Raffelt.
Hallo Holger Klein.
Vinos Ibericos ist das Thema der Sendung heute. Weine aus von der Iberischen Halbinsel.
Ja, genau. Dachte ich mal, das wäre ein angemessener Titel, weil wir zweimal in Spanien und einmal in Portugal sind.
Okay, womit fangen wir an, damit es jetzt hier nicht gleich wieder Geheule gibt?
Mit Aseara.
Na, Aseara.
Costes Brancas 2020 aus Ribeiro.
Doc.
Und Ribeiro hat nichts mit Ribeira del Duero oder so zu tun.
Warte mal, ich bin immer noch nicht hier. Ah ja, der
hat
letzte.
Nichts damit zu tun.
Aseara, sehr ärgerlich. Ich habe dann ja irgendwie, ist mir heute Mittag erst aufgefallen, dass wir heute Abend eine Sendung aufzeichnen. Was dazu geführt hat, dass ich gestern die Flaschen nicht aufgemacht habe. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich nüchtern ins Bett gehen musste.
Ja.
Und heute Mittag nicht trinken konnte.
Ah.
Als ich sie dann aufgemacht hatte. Ich wollte mich nur ein bisschen jammern nur. Dafür habe ich vergessen, die auch rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu holen. Darum sind die jetzt arschkalt. Arschkalter Wein.
Das ist ja total super optimal.
Schöne Farbe hat er. Honig.
Hat er eine schöne Farbe. Ja. Riecht auch total schön, finde ich.
Bisschen kalt.
Ja, ja toll.
Oh, ja, oh.
Riecht total schön. Genau. Hat so eine florale Note natürlich, ne? Wie so ein bisschen was Muskatiges. Also es sind vier Rebsorten drin, die die meisten wahrscheinlich nicht kennen, weil es eben so lokale, also eigentlich so autochtone, lokale, regionale Rebsorten sind, sagen wir mal, die so in diesem Grenzgebiet zwischen Spanien und Portugal zu finden sind. Also eigentlich ist das sozusagen so ein grenzüberschreitender Wein. Der Grenzfluss dort ist ja der Minho, der trennt Galizien, also Spanien, die Region Galizien eben von der Region Vinho Verde in Portugal. Ne? Und in dieser ganzen Region haben sich halt so ein paar Rebsorten angesiedelt. Eine ist der Alvarinho oder Alvarinho, die wichtigste Rebsorte eigentlich für die Region Rias Baixas. Rias Baixas kennt man vielleicht. Das ist so eine Weißweinregion in Galizien, ne, die direkt so vom Minho am Meer entlang geht. Das heißt Rias Baixas, weil das so Finger sind, also so Landzungen wie Finger, die in den Atlantik reinragen. Und in diesen Buchten zwischen den Landzungen ist halt sehr viel so Muschelzucht. Und sozusagen am Land ist dann direkt Weinbau in vor allen Dingen Granitböden. Wir haben jetzt heute mal keinen Rias Baixas, hatten wir schon mal, glaube ich.
Ich glaube, dass aus einer meiner ersten spanischen Weißweine ever aus der Ecke kam, glaube ich.
Kann ich mir gut vorstellen, war bei mir auch so. Das war auch so das Erste, was so an hochwertigen Weißweinen eigentlich so in den Rest von Europa schwappte. Wo man dann zum ersten Mal überhaupt mitbekommen hat, dass die in Spanien überhaupt Weißwein machen, dachte ich damals. So, ne? Und genau, und dann kamen so sukzessive so ein paar andere Regionen. Mittlerweile ist es, glaube ich, eines der spannendsten Weißweinländer in Europa, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Ja. Hey. Und ja, würde ich schon mal sagen. Und
wann habe ich denn, ich meine, das war damals so, als man noch bei Silkes Weinkeller bestellt hat.
Genau.
Das ist schon 15 Jahre her, ne?
Ja. Und das ist halt so, dass dort damals so ein paar Weingüter aus La Rioja, ist ja alles nicht so weit weg, angefangen haben, da so ein bisschen zu investieren. Und Pago de Barrantes zum Beispiel ist so ein, das könnte zum Beispiel so ein Weingut gewesen sein, was von dem du vielleicht Weine gekauft hast. Ja, das war so einer der ersten, die ich hier zumindest wahrgenommen habe.
Basso de Barrantes.
Basso de Barrantes, genau sowas.
Ja, ne? Der war das, ja.
Ja. Ja. Genau.
Und dann, ja.
Ne? Und genau, und dann kam das so sukzessive, kam da so einiges hinterher, so ein bisschen was aus dem Penedès, kam vielleicht dann hinterher, Castilla y León war so eine Ecke, wo Weißweine herkamen. Und dann nach Rías Baixas, wie gesagt, Rías Baixas liegt in Galizien, haben so ein paar andere Regionen, in denen schon ewig lange Wein gemacht wird in Galizien, eben so ein bisschen nachgezogen. Und das lag dann einfach daran, dass man gesehen hat, dass in Rías Baixas eben für die Weine auch Geld verlangt werden kann. Und das war halt lange Zeit nicht so. Deswegen haben die Weinbauern sehr lange ihre Erzeugnisse im Prinzip an Genossenschaften abgeliefert. Ja. Mhm. Das war ja selbst auch im Priorat so, was heute eines der angesehensten Rotweingebiete ist. Auch ein bisschen Weißwein, aber vor allem Rotweingebiete, eben auf der anderen Seite am Mittelmeer. Das war ja bis in die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre total vergessen. Da gab es einfach nur noch ein paar Weinbauern, die im Prinzip ihre Trauben an die Genossenschaften abgeliefert haben und aber über 100 Jahre alte Rebstöcke verfügten.
Ja, und es gab überhaupt keine Winzer, die eigene Kollektionen hatten, oder wie?
Nee, ich glaube, tatsächlich im Priorat gab es praktisch gar keine. Und krass. Ich glaube, hier in Ribeiro eigentlich auch nicht mehr. Ja, weil Spanien ist eigentlich das Land der vergessenen Weinbauregionen. Ja? Also du hattest die Rioja, du hattest dann du hattest das Penedès, aber das Penedès, das ist eben auch erst eigentlich mit Torres, also in dieser Familie Torres, irgendwie wieder bekannt geworden, der witzigerweise dann mit Chardonnay und Merlot und solchen Sachen, also mit eben nicht autochthonen Rebsorten, obwohl es da ja so viele eigene gibt. Aber dann haben halt die autochthonen Rebsorten nachgezogen. Im Penedès liegt ja auch das Cava-Gebiet, also das Cava ist dann bekannter geworden und als Konkurrent zur Rioja kam dann irgendwann Ribera del Duero, die eben die gleiche Rebsorte ja wie die Rioja sozusagen als Hauptrebsorte haben, nämlich Tempranillo. Und die haben dann so einen moderneren Stil des Tempranillo dort irgendwie entwickelt, der dann sehr bekannt geworden ist, aber auch erst so ab den 1980er Jahren. Und dann kam das tatsächlich so sukzessive, kamen die anderen Regionen hinterher. Und dafür, dass es eigentlich so flächenmäßig die größte Weinbauregion Europas ist, gab es bis zu diesem Zeitpunkt eben kaum was. Und wenn man in alte Weinbücher schaut, dann findet man aus Spanien eigentlich auch nur, also findet man eigentlich nur die Rioja und Jerez, also das Sherry-Gebiet, als bekannte Weinbaugebiete. Und das war's, ja.
Apropos Sherry, ich hatte doch letztes Mal gesagt, dass es sich eigentlich geziemt, immer einen Flachmann mit Sherry dabei zu haben. Daraufhin habe ich, da war ich ja auch schon angetütert, einen Flachmann auf meine Wunschliste geklickt, habe den da vergessen und der ist mir dann geschickt worden. Jetzt habe ich den Namen desjenigen vergessen, der mir den geschickt hat, aber er hat dazu die Nachricht geschrieben, was hat er geschrieben? Verdammt nochmal, jetzt habe ich es auch. Lass krachen, Kumpel, glaube ich. Oder lass krachen, Junge. Genau. So. Jedenfalls habe ich jetzt einen Flachmann. Und da drängt sich mir die Frage, auf welchen Sherry ich da reintun soll. Aber da können wir später noch drüber reden.
Später drüber reden. Genau. So, und jetzt nochmal zurück wieder auf die andere Seite. Galizien. Galizien ist ja sozusagen der Hauptort in Galizien, ist eben Santiago de Compostela. Mhm. Ne? Der berühmte Wallfahrtsort, der liegt im Prinzip
Ende
so
des
an der...
Jakobsweges ist das, ne?
Das ist das Ende des Jakobsweges, genau. Und deswegen waren da natürlich immer Leute unterwegs, Mönche auch unterwegs, an diesen ganzen Strecken sozusagen, die dann in Santiago kulminieren, gab es natürlich jede Menge Verkehr sozusagen und auch jede Menge Klöster, die alle Weinbau betrieben haben, und insofern sind das alles alte Weinbauregionen, ja? Und eben auch dieses Ribeiro, das liegt so ein bisschen im Hinterland, also sozusagen so ein bisschen hinter den Rías Baixas, aber eben auch an dieser Grenze zu Portugal, also an diesem Grenzfluss Minho. Und an zwei Nebenflüssen. Und heutzutage sind das so 3000 Hektar, die eben beackert werden. Bis vor zwei Jahrzehnten vielleicht waren es fast nur Trauben, die an Genossenschaften oder an große Erzeuger abgegeben wurden. Und jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren haben sich so sukzessive eben da eben wieder Leute getraut, Wein zu machen. Und eine dieser Personen ist Iria Otero und von der trinken wir den Wein heute. Genau, und die kommt eigentlich aus den Rías Baixas, also aus dieser sozusagen benachbarten Region, die aber letztlich nur ein paar Kilometer weiter weg ist. und hat erstmal Pharmazie studiert und dann nochmal Weinbau studiert, 2004 irgendwie abgeschlossen, mhm, und dann so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Rioja, Navarra, Rias Baixas gearbeitet und hat dann, während sie dort gearbeitet hat, hat sie irgendwie nicht nur zwei Kinder bekommen, sondern auch noch einen Doktortitel erworben, indem sie über die wichtigste Rebsorte der Rias Baixas, nämlich Albarinho, geschrieben hat.
Der war irgendwie langweilig, vermute ich mal, ne?
Ich weiß nicht, die hat irgendwie ziemlich viel Energie, die Frau. Ja. Und die hatte halt auch so ein bisschen das Problem, also ich glaube, viele junge Leute, ich bin jetzt kein Spanier natürlich, aber soweit ich das mitbekommen habe oder immer wieder auch mitbekommen haben, viele junge Universitätsabsolventinnen einfach Probleme in Spanien Jobs zu bekommen. Die Jugendarbeitslosigkeit und auch die der jungen spanischen Akademikerinnen ist halt total hoch. Ja. Viele gehen ja dann auch ins Ausland und die Leute sind nicht gut bezahlt und dann im Zweifelsfall machen sie halt ihr eigenes Ding. Mhm. Ja, mit wenig Geld einfach mal ausprobieren. Da gibt es jetzt gerade in dieser Ecke eben auch eine ganze Menge. Manche tun sich dann auch zusammen, bilden so eine Vierer- oder Sechser-Kooperative. Das ist auch gleich hier beim zweiten Wein so. Und sie hat es einfach auf eigene Faust probiert und in dem Jahr, als sie den Doktortitel erworben hat, 2015, hat sie auch den ersten Wein gemacht. Mhm. Heißt Zacabera, ist aus sozusagen dem Kerngebiet der Rias Baixas, also ein reinsortiger Albarinho, passend zur Dissertation, und ist damit direkt bekannt geworden. Mhm. Und das hat dann eben so ein bisschen dazu geführt, dass sie eben nach und nach mehr Wein gemacht hat und eben von den Rias Baixas dann in dieses Ribeiro-Gebiet umgezogen ist. So ein kleiner Ort und mit ihrer Familie und hat da eben da dann auch so ein paar Parzellen erwerben können, jetzt so nach und nach. Und manche Sachen kauft sie halt noch zu, hat halt sozusagen Verträge mit anderen Winzern. Genau, und hat dann sozusagen den ersten Wein, den sie 2018 in ihrem eigenen kleinen Weingut, ein Ribeiro, gemacht hat. Das sind zwei Weine, die heißen beide Aseada, mhm, was so viel wie abends, also des Abends bedeutet. Und es gibt einen Rotwein und einen Weißwein.
Okay.
Und ich finde jetzt von den Weinen, und ich habe jetzt auch dieses Jahr schon einmal alle von ihr durchprobiert, die macht echt sehr schöne Weine, finde ich den aber irgendwie als Einstieg einfach am schönsten, weil er so wahnsinnig duftig ist.
Also in der Nase, ne? Ist es wirklich ein Fest. Ja, ja, ja.
Ne? Also ja, es ist so.
Je wärmer, desto Blumenladen,
sagt ja, der Chat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 genau. Das ist so für sie der Wein, der so ein bisschen widerspiegelt, wie man früher dort Wein gemacht hat. Also diese Menschen beschäftigen sich ja dann auch eigentlich mit dem, ne, mit dem, wie man früher Wein gemacht hat, weil sie ja einfach nicht diese, ich sag mal, diese moderne Önologie pflegen. Also sie kennen sie natürlich, aber ja, sie wollen sie eigentlich nicht in ihren Weinen haben.
Okay.
Also mit, ne, die arbeiten sozusagen mit dem Wissen der modernen Önologie, wollen aber eigentlich so traditionell wie möglich damit arbeiten.
Okay.
Und traditionell ist halt in dieser Region, dass man auch da früher eben diese gemischten Sätze in den Weinbergen hatte, also viele verschiedene Rebsorten auf einmal, die man dann eben auch zusammen gelesen hat und verarbeitet hat. Das ist jetzt hier in diesem Fall noch nicht so, weil sie in ihren Parzellen einfach nur sozusagen kleinem Maß gemischte Sätze hat, sondern sie setzt die Rebsorten immer noch zusammen im Moment. Das ist eben Tejadura, Godello, Loureiro und Torrontés. Und ich glaube, Torrontés ist die Rebsorte, die dieses Duftige einfach in den Wein reinbringt.
Mhm.
Und genau, sie blies die Trauben natürlich von Hand. Das sind so alte, meistens so alte Buschreben auch, ja, an relativ steilen Hängen.
Was der Vollernter gar nicht versteht, meinst du?
Nee, ja, nee, genau. Also es gibt mittlerweile auch Vollernter für Hanglagen, aber die dürfen nicht zu steil sein und die arbeiten halt auch nicht an Buschreben natürlich, die Vollernter arbeiten eben an Drahtrahmen erzogenen, ja, genau. Reben, ne? Genau, und dann wird das eben dann wird es entrappt natürlich, also was heißt natürlich, es wird entrappt und dann langsam gepresst und spontan vergoren und dann gibt es eine kurze Standzeit von ein paar Stunden, das bringt halt so ein bisschen diese, ja, vergleichsweise intensive Farbe damit, ja, rein, ne? Also ein bisschen auf der Maische vergoren, aber eben nicht so lange und auch nicht so lange ausgebaut. Also 6 Monate im Beton ausgebaut und dann weiter auf der Flasche. Mhm. Und im Prinzip ist das ein Wein, der schon sozusagen, also sowohl von gewissen kontinentalen Klima geprägt ist, als auch vom Atlantischen immer noch natürlich. Das ist nicht so weit entfernt vom Atlantik. Aber es wird natürlich inländisch schnell relativ heiß, nachts dann aber eben wieder kalt und das
13 Umdrehungen, ne? Also das ist schon, da hat schon Sonne drauf gestanden, ja.
Da hat schon Sonne drauf gestanden, das merkt man auch.
In der Nase wirklich beeindruckend. Also.
Ja. Aber es ist halt auch ein Gaumen, finde ich. Also der hat
ich Kraft. Noch nicht. Ja.
Achso, genau.
Ich bin noch bei Kraft. Der Nase. Was mich so fasziniert, ist hinter diesem Kräuterhonig ist noch so ein bisschen was Brotiges. Aber nicht Brioche, sondern so ein kerniges Brot irgendwie. Also irgendein Graubrot. Okay, trinken wir mal. Huiuiui. Wow. Oh, das ist geil. Boah, das ist geil. Mm. Der hat aber nach hinten raus hat der so ein. Das ist bitter.
Das ist bitter, ja.
Genau. Aber ohne.
Das hat so eine bitterorangen.
Ja, genau.
Note, ne?
Ja. Aber
es ist also, gleichzeitig halt cremig dabei.
Ja, ja. Also das ist ja. Das vor allen Dingen, das ist einer der bittersten, den ich lange im Glas hatte. Aber der ist nicht, wie erkläre ich denn das? Der schmeckt halt nicht
unangenehm bitter.
Genau, der schmeckt der nicht bitter, der hat nur bitteren Druck. Mhm. Also das ist mehr Physik als Geschmack. Das ist ein ganz, also,
ja, das ist gut, das boah. Ist gut, ja. Es gibt halt fies bitter und irgendwie frisch bitter sozusagen. Und das hier ist nochmal eine dritte Variante eigentlich, finde ich. Also viele Weine, die haben gerne eben diese zitrische Bitternote, diese Schalenbitternote, die so eine Frische in den Wein bringt. Das hat's ja auch, aber es hat auch noch eine andere Komponente.
Ja. Das ist auch total faszinierend. Ich meine, der ist ja im ersten Moment ist der ja wie Wasser. Da kommt ja überhaupt gar nichts mit. Krass.
Es kommt, also, ja, genau, der ist wie Wasser. Der hat dieses Florale hat er von Anfang an und dann hat er aber schnell diese Cremigkeit am Gaumen, finde ich.
Genau.
Und dann kommt so diese Frucht kommt eigentlich so hinterher. Die kommt erst so im zweiten Schluck, ne?
Völlig geil. Also wirklich, du musst wirklich schon 2-3 Atemzüge machen, damit überhaupt was im Mund passiert.
Ja.
Aber dann passiert es halt richtig heftig. Und auch lang. Mhm. Also er geht auch wirklich tief nach hinten rein. Also, wow. Ja. Ha. Gleich mal was von den Warenkorb tun, ne?
Ja, es ist halt so schön. Ich finde das halt so schön eigenständig. Ja, das super. Ist genau. Das
hat
ist,
auch seinen Preis, ne? 20,50 €.
Ja, hat auch seinen Preis, genau.
Also ist nicht für alle
da. Gibt auch nur, ich glaube, es gibt keine 2.500 Flaschen von den Beinen.
Dann tue ich mal wirklich noch welche in den Warenkorb, ne?
Ja. So. Also ich glaube, knapp über 2.000, ja. Okay. Wermutkraut kommt aus dem Chat, finde ich auch nicht schlecht.
Aha.
Die Assoziation, ja, finde ich auch ganz gut, stimmt. Ich hatte auch am Anfang so gedacht, das habe ich wieder so ein bisschen verworfen. Kennst du diese Chinotto-Orangen?
Nein.
Diese italienischen, diese Würzorangen, aus denen es auch diese Cola-ähnlichen Getränke gibt. Also die haben fast so eine Farbe wie Cola, sind aber eigentlich aus Orangen gemacht. Das hat auch so ein bisschen was davon, finde ich so. Ne?
Toll.
Ja, kann man sich, ne?
Kann man
sich
eigentlich
verlieren in dem Wein.
Genau, ja, können wir genau,
aufhören
genau.
jetzt. Ja. Ich hätte ihn zum Schluss stellen sollen.
Ja.
Obwohl, das ist ja wieder das Schöne bei diesem Wein ist ja, womit man überraschen kann, das kann man ja auch sehr gut mit trockenen Muscatellern machen. Dadurch, dass der so duftig ist, assoziiert man eigentlich immer auch einen relativ süßen Wein dabei, ne?
Genau.
In der Nase. Und dann hast du den halt am Gaumen und der ist eigentlich komplett durchgegoren.
Ja, ist super. Ganz toller. Also wirklich ein toller Wein mal wieder. Hm.
Ja. das ist wirklich das Schöne in dieser Ecke. Es gibt unglaublich viel zu entdecken da. Also ich sag mal, die Regionen heißen Rias Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra. Das sind so die drei Regionen, in denen es vor allen Dingen Weißweine gibt. Rias Baixas eben vor allen Dingen mit Alvarinho, aber eben auch nicht nur. Und dann eben Ribeira Sacra, also die sozusagen die heiligen Hänge. Das ist auch eines dieser Nebenflusstäler, wo es halt total viele alte Klosteranlagen, so Klausen gibt. Deswegen auch Ribeira Sacra und eben Ribeiro, wo es vor allen Dingen eben diese gemischten Sätze gibt oder diese gemischten, also die Cuvées halt. Ne?
Das hat auch ein guter Grund,
aus diesen ursprünglichen
sich in den Bus zu setzen und da unten mal 4 Wochen rumzukreuzen.
Ja, ne? total.
Mann, ey, warum bin ich nicht...
Also Galicien ist halt, also überhaupt diese ganze Atlantikküste ist halt eigentlich der Hammer da in Spanien, weil du fängst ja irgendwie da am Golf von, ich habe ja leider irgendwie mein Gedächtnis weitgehend verloren, leider, ja. mit Covid,
Golf von Biscaya, nee.
Biscaya, ja, genau. Golf, danke. Gerne. Golf von Biscaya an.
Ich dachte, ich mache nur einen blöden Witz, aber ja, klar, ist ja Biscaya, ja klar. San Sebastian genau. Oben, meinst du, ne?
Genau, San Sebastian. Ja. Und dann das ist ja sozusagen Bilbao, San Sebastian. Da hast du ja einige der, also in großer Dichte, die einige der besten Restaurants Spaniens oder Europas.
Das ist die Hölle.
Also das ist eine total verrückte Gegend, weil es gibt nirgendwo auf der Welt, glaube ich, mehr organisierte Kochclubs als in San Sebastian, ne?
Genau. Da habe ich auch schon, also das ist, ich will da auch so unbedingt mal hin, aber auch dieses Jahr wird wahrscheinlich die Zeit nicht reichen, weil alleine die Anreise ist 3 Tage. Das, ja.
Ja. Ja.
Obwohl, genau. wir sind doch im Herbst in Montpellier. Dann können wir doch mal darüber.
Ja, aber das ist die andere Seite. Also da müssen wir dann halt irgendwie, das ist dann schon nochmal eine Ecke.
Ja,
also wir sind ja dann eher so Richtung Perpignan, also von Perpignan runter Richtung Girona, so die Ecke, ne? Ja. Also Mittelmeer halt, ne? Genau. Aber es ist halt auch für Rotweine, haben wir jetzt nicht aus der Ecke, aber eben auch für Rotweine super spannend. Also es gibt die Rebsorte Mencia, also Mencia, die eben auch aus Galicien stammt und die auch völlig vergessen war bis vor, ich sag mal, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht. Ja. Hat sich kein Mensch für interessiert und dann sind halt, wie damals im Priorat auch, sind halt ein paar Leute dahin und haben mal geguckt, was da so los ist und haben dann eben auch so 100, 150 Jahre alte Weinberge gefunden, aus denen kein Mensch einen vernünftigen Wein gemacht hat. Ja. Und dann haben die halt angefangen und mal geguckt, wie das so vom Markt angenommen wird und wurde halt sehr gut angenommen, weil es eine super schöne Rebsorte ist. Ja. Und in den Rias Baixas zum Beispiel gibt es auch noch ein paar Winzer, leider nur sehr wenige, die eben auch noch irgendwie 4, 5 andere rote Sorten haben, die es nur noch eigentlich in den Rias Baixas gibt. Mhm. Und da eben auch nur noch an ein paar Plätzen, weil die sind halt alle irgendwann rausgerupft worden. Hat keiner mehr haben wollen da. Die haben dann eben alle mit dem Alvarinho-Boom, dann Alvarinho gepflanzt und ein paar haben aber sozusagen noch diese alten Rebsorten schützen können. Und das sind halt so ganz außergewöhnliche Sachen, weil die eben tatsächlich auch, das sind halt auch atlantische Rotweine, ja?
Ja.
Salzig,
da ist frisch. Salzig, ja. Genau, da geht der
Säuredruck,
der Wind so, ne? Rein, genau.
Ja, genau, das Jodige, die haben einfach das Jodige mit drin, ne? Genau, so, dann gehen wir auf die andere Seite Spaniens, nach Valencia.
Valencia. Kapitelmarke machen, so.
In die Levante.
In die Levante, was? In die Levante?
Mhm.
Ah, die Levante ist doch...
Nennt man auch Levante.
Ach komm, ich dachte, die wäre da unten in Israel.
Ja, genau, das ist die andere Levante. Aber es gibt auch eine spanische Levante, tatsächlich.
Mhm.
Und die umfasst sozusagen... diese Großregion von Valencia, Murcia und so weiter.
Mhm.
Aragon.
Also, welche Flasche nehme ich denn jetzt?
Das ist die mit dem großen roten Fleck drauf. Piazza la Mozza. Piazza la Mozza.
Tempranillo.
Tempranillo und Bobal.
Was?
Bobal ist eine der wichtigen Rebsorten da unten aus der Ecke.
Mhm.
Und sagen wir mal so, Valencia, ne?
Der ist ja, boah, was ein, das aber, hui.
Das ist mal ordentlich.
Schöner Stinker.
Ne? So, ja.
Lass mich raten, er ist spontan vergoren.
Er ist spontan vergoren.
Ja, geil. Genau. Ja. Ja.
Genau. Genau, also Valencia, das ist ja, also Großregion Valencia, man, also ist ja eine der großen Städte da unten am Mittelmeer, umfasst im Prinzip die Bereiche Valencia selber, also um den Ort herum, Alicante und so eine kleine Region, die heißt Utiel-Requena, kennen auch nur wenige, ist auch so eine dieser Regionen, die halt lange Zeit überhaupt keine Bedeutung hatten, aber eben so in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen wieder auf der Landkarte aufgetaucht sind sozusagen. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit der, wo wir jetzt sozusagen sind. Das ist nämlich oberhalb von Valencia, das ist die sogenannte Serranía de Valencia. Also Serranía ist so, also Serra kennst du, ne? Das ist so der Gebirgszug. Mhm. Und Serranía ist sozusagen der Hügelzug oberhalb von Valencia.
Sag mal, ist das ein Rotwein oder ist das ein Rosé?
Nee, ist schon ein Rosé.
Okay.
Ja. Also kann man auch unter Rosé abhaken, okay. Eigentlich, ne? Aber es gibt ja so diese, ich sag mal, diese Weine, die liegen irgendwo dazwischen, ne? Mhm. Im Bordeaux nennt man die Claret heutzutage.
Claret.
Ja, genau, Claret. Ja. Aber der Name kommt eigentlich so ein bisschen von den Engländern. Die haben früher diese Weine aus Bordeaux Clarets genannt. Und wahrscheinlich, weil die früher so ein bisschen klarer waren tatsächlich, also weniger Farbe hatten.
Mhm.
Als die meisten anderen Weine, die sie kannten. Also Portwein zum Beispiel war schon immer tiefdunkel, ja. Oder Weine, die sozusagen weiter unten aus dem Südwesten Frankreichs importiert haben, die waren auch viel, viel dunkler als die Bordeaux, die sie damals gekauft haben. Also haben sie die Bordeaux Clarets genannt. Ja. Und heutzutage gibt es immer noch Clarets in Bordeaux, das sind dann aber so nicht Rosé und nicht Bordeaux, sondern irgendwo dazwischen. Also so ein bisschen wie hier vielleicht. Ne? Also so ein leichter Rotwein oder ein, ne? Tiefdunkler Rosé, genau. Und das ist hier letztlich auch so ein bisschen so. Und genau, Serranía de Valencia, da gab's, oder da gibt's eine Ortschaft, die heißt Baldovar. So heißt auch das Weingut. Baldovar 923, weil Baldovar auf 923 Höhenmetern liegt.
Ah, ja.
Ja, und das ist schon ziemlich hoch für Weinbau. Ja. Stimmt, und 1000 Meter.
Aber genau. Eventuell wird er dadurch nicht so fett, ne?
Ja, genau, so ist es. Ne?
12,5, ja.
Da ist 1958 in dem Ort eine Genossenschaft errichtet worden. Und die ist dann 2017 von vier Leuten übernommen worden. Nito Allegre, Francisco Bosco, Manolo Camarena und Mela Lonzano. Die haben diese verlassene Genossenschaft, die war schon 10 Jahre geschlossen, also das Gebäude, übernommen. Also sozusagen mit Hilfe der Dorfbewohner, die sich dafür offen gezeigt haben, dass jemand kommt und wieder Wein macht. Also die haben sozusagen die Dorfbewohner überredet, dass sie ihnen die Genossenschaft überlassen, haben die so ein bisschen aufgemöbelt. Und 2017 damit begonnen, wieder Wein zu machen.
So ein bisschen aufmöbeln, da reden wir aber auch über ein paar hunderttausend Euro, die man da reinsteckt, oder?
Ja, ich glaube, das haben die noch nicht gemacht, nee. Das kann man dann nach und nach machen. Aber die machen ja Wein, die versuchen, ähnlich wie Iria Otero, die versuchen halt Wein zu machen wie früher.
Ja.
Und zwar, und auch mit den Rebsorten wie früher. Also deren Hauptaugenmerk liegt auf Merceguera, das ist eine weiße Sorte aus der Ecke, die auch kein Mensch kennt. Davon machen die, glaube ich, 3 verschiedene Weine sogar. Und dann eben so ein bisschen Mencia, wovon ich vorhin schon geredet habe, was es hauptsächlich in Galizien gibt, aber ein bisschen auch da. Und dann eben Bobal ist die eigentlich früher die wichtigste rote Rebsorte da gewesen. Tempranillo findet man sowieso fast überall in Spanien. Mhm. Und die hatten halt die Chance sozusagen, Weinberge dann auch zu übernehmen, die von diesen 923 Meter bis 1200 Meter hoch reichen. Ja. Und das ist halt schon ziemlich cool, weil es natürlich am Mittelmeer schon auch sehr warm ist. Da wird es ja auch nie so ganz kalt. Mhm. Aber man verliert ja auf jedem 100 Höhenmetern verliert man ja immer 1 Grad eigentlich, ne? Und bei 1200 Höhenmetern hast du es halt 12 Grad kälter als unten am Wasser. Und das macht halt total viel aus natürlich. Ne? Und
man verliert ja auch ein bisschen Luftdruck. Macht das eigentlich auch was aus? Was meinst du?
Das wüsste ich jetzt nicht, nee, ehrlich gesagt. Das wird es jetzt nicht. Ja. Ja, und dann haben die halt da oben Kalk im Boden, was schon auch eben sehr cool ist. Also Kalk im Allgemeinen ist eine gute Grundlage und dann eben alte Reben, die eben auch nicht irgendwie bewässert werden müssen. Da in der Ecke ist es halt auch dann Usus, irgendwie Weinberge zu bewässern. Das machen die halt auch nicht und bewirtschaften das Ganze halt bio. Sind auch in der Zertifikation im Moment. Genau, also im Prinzip haben die so Korallen, Muschelkalk, Böden da oben, ja.
Ja.
Und bei diesem Rosé ist ja einigermaßen offensichtlich, die haben den nicht direkt gepresst, sondern die haben so eben hier auch so eine gewisse Standzeit gehabt, ne? Mhm.
Ja, sonst wäre er nicht so dunkel.
Ne? Sonst hätte er eben die Farbe nicht, ne? Und genau, haben den dann eben spontan vergoren, nichts dazugegeben und in größeren Eichenfässern einfach vergoren und ausgebaut. Das ist halt auch, finde ich, total eigenständig wieder, ja. Das ist ja, halt auch ja, natürlich ja. Ein Rosé, wie man ihn auch nicht irgendwie alle Tage im Glas hat.
Nee, das ist auch kein Geruch, das würdest du auch, also wenn du den blind riechen würdest, was würdest du dem für eine Farbe zuordnen? Weil weiß riecht er ja auch nicht. Aber rot riecht er erst recht nicht.
Ne? Ja, das stimmt. Also ich würde ihn eher bei weiß einordnen, glaube ich. Aber es ist total schwierig einzuordnen, weil es halt, also es hat schon Frucht. Ich habe im Moment so eine Marmelade von weißen Kirschen offen.
Weiße Kirschen-Marmelade?
Ja, weiße Kirschen.
Mhm. Boah, ihr Bonzen in Hamburg, ey.
Da habe ich tatsächlich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die stand irgendwie noch rum und die wollte ich jetzt mal aufmachen. Die ist von einer elsässischen Marmeladenmacherin, die eigentlich sehr bekannt ist, aber deren Name mir aufgrund meines mangelnden Gedächtnisses eben auch nicht mehr einfällt. Ja, es ist echt schlimm.
Wir können ein Trinkspiel draus machen oder ein Rätsel oder so. Also immer, wenn dir was nicht einfällt, müssen die anderen raten, was es ist. Und wer am meisten geraten hat, gewinnt irgendwas.
Ein Glas Marmelade, ja.
Marmelade von dieser Marmeladenherstellerin, von der niemand weiß, wie sie heißt.
Ja, Färber, sie heißt Färber.
Okay.
Genau, Färber. Die ist irgendwie europaweit bekannt für ihre Marmeladen, weil die immer noch in so kleinen Kupferkesselchen da zusammenkochte. Und die macht eben Marmelade aus weißen Kirschen und das riecht tatsächlich ein bisschen so. Ja.
Ich überlege noch, wonach das noch riecht, aber ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht irgendwie.
Also so ein bisschen Zitrusfrüchte sind hier auch wieder drin, so Pomelos oder so.
Ja,
so ein bisschen, ne? Also es hat schon
noch so ein bisschen Gummiboot, finde ich.
Ja, das ist.
Ich guck mal in den Chat, was haben wir denn?
Diese Spontanvergärung, die da noch so ein bisschen drin ist, ne?
Grapefruit, Pomelo.
Ah ja.
Der Stinker wird zur Nuss in der Nase und hat einen Hauch von Cerise nach ein paar Sekunden.
Ja, okay, gut. Sauerkirsche, das ist dann so ein bisschen bei meiner weißen Kirsche. Mhm. Ja. Nuss habe ich noch nicht so richtig. Aber
da doch das Bittere, was Walnüsse haben, ist da drin.
Mhm.
Okay.
Und schon probiert?
Was zum Boah. Das ist ja wie ein Schluck Salzwasser. Krass.
Ja, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er es schwer hat neben dem Weißwein. Aber er ist doch so eigenständig, finde ich. Der ist nicht so floral natürlich. Der ist nicht so expressiv wie der Asiala. Aber es ist, ich finde es total schön, weil es ich finde, weil es wirklich, es ist nicht Weißwein, es ist nicht Rotwein, es ist wirklich dazwischen und es ist einfach auch wieder so schön, es hat einfach Charakter, es ist,
ich finde den extrem salzig.
Ja, es ist salzig.
Olle Austersch, schreibt der Chat, ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, also, ne? Und es ist ja faszinierend, weil ich meine, da ist jetzt natürlich kein Salz vom Meer und es ist natürlich auch kein Salz von den Austernschalenböden da drin, aber die trotzdem, ne, trotzdem als wäre da irgendwie irgendeine, ne, also aber da wirst du natürlich esoterisch, aber so als hättest du doch diese Verbindung, ne?
Irgendeinem Roten aus dem Roussillon, der auch so nach Meer und frischer Brise geschmeckt hatte und so. Ja, ja. Ich glaube, es war sogar Clavel.
Kann gut sein.
Ah, ja. Das ist, also der ist aber schon, den trinkst du nicht nebenbei.
Nee, den trinkst du nicht nebenbei. Das ist schon, und es hat halt wirklich auch von diesem Kalk hat es einfach diese Energie auch, diese schon sehr klare Säurestruktur auch.
Puh.
Aber halt auch richtig Power, ne? Mhm. Also Power, aber nicht im Sinne von Schwere, sondern wirklich mit, also Energie, so Schub. Also es schiebt schön nach vorne, finde ich.
Der ist mir fast ein bisschen zu, der hat mir fast ein bisschen zu viel Bums. Also, weißt du, den kann man überhaupt nicht entspannt trinken, den Hund. Krass. Und ich finde, er ist auch so im Mund so ganz, ganz haarscharf. Oh. Ganz haarscharf an dem Rauch, der rauscht der an so einem Fehlgeschmack vorbei.
Echt? Und also welcher könnte das sein?
Da fehlt mir das Vokabular für Fehlgeschmäcker. Weil ich auch nicht, ich erkenne ja auch keinen Kork. Aber der hat was, wo man, also, stell dir mal vor, der würde brandig schmecken.
Mhm.
Dann kommst du ungefähr dahin. Also, der schmeckt fast brandig, aber nicht, als wäre er dahin gekippt, sondern als würde das so gehören.
Okay.
Also, boah. Das, hör mal, das ist ja mit jedem Schluck, den du frisch ins Glas schüttest, da haut der dir ja noch mal eins um die Ohren. Boah. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas aus Spanien kommt.
Ja, ich glaube, Spanien ist im Moment das, meine These ist, Spanien ist das interessanteste Weinland im Moment in Europa, weil, vielleicht sogar weltweit, weil sich da in den letzten 10 Jahren unglaublich viel getan hat. Es sind so viele junge Leute, die sich trauen, Weine zu machen, die vorher nicht gemacht wurden, die sich irgendwie reinknien. Wie wurde Wein früher gemacht? Wie kann ich es heute ins Heute übersetzen? Welche alten Reben gibt's irgendwo in den abgeschiedensten Regionen, ja. Also ich meine, allein rund um Madrid, der Hauptstadt, ja, gab es bis vor 15 Jahren keine nennenswerten Weine.
Ja.
Und seit 15 Jahren knallt das da, das ist unglaublich. Ja.
Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, kannst du halt alles ausprobieren, ne?
Ja, so in der Richtung, genau. Und dieses Land hat große Krisen hinter sich, also ne, klar, Wirtschaftskrisen, aber die haben sich natürlich auch auf den Wein übertragen. Es gab mal so eine Zeit, da haben Hinz und Kunz in der Rioja investiert, Riesenpaläste gebaut, Riesenweingüter. Das mussten die dann alles irgendwann verkaufen, weil es dann doch nicht mehr so funktioniert hat und an irgendwelche, ne? Heuschreckenunternehmen sozusagen, wie auch immer. Es gab die Boomzeit in der Rioja, dann kam eben Ribera del Duero, die haben denen dann eine Zwischenzeit den Rang abgelaufen, dann hat die Rioja drauf reagiert und eben modernere Weine gemacht, aber eben in diesem Sinne von später gelesen, extrahiert, konzentriert, kleine französische Eichenfässer genommen und gib's ihm. Ne?
Vanille, so, das war Vanille Bam, ja.
Ja, genau, so von allem ein bisschen zu viel, ne,
ja.
So. Und das war dann sozusagen der Stil, der ja auch so mit dieser ganzen Parkerisierung einherging. Das hat dann auch eine Zeit lang funktioniert, aber eben auch nicht auf Dauer. Und sozusagen die Gegenbewegung, diese extreme schaffen ja immer auch eine Gegenbewegung. Und das ist halt die von Leuten wie den beiden, von denen wir jetzt Weine haben. Ja? Also Klarheit, irgendwie so natürlich wie möglich, dabei aber präzise bleiben, sauber bleiben sozusagen, aber eben in die kleinen hinteren Winkel gehen, wo man dann sich auch noch Weinberge leisten kann natürlich. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Das muss man ja auch erstmal können. Und da ist halt eine Kultur, tatsächlich eine neue Weinkultur entstanden, die sich wirklich auf ganz Spanien ausgebreitet hat. Auch was sich auf Mallorca tut, ist der zum Beispiel ist der Wahnsinn. Ja, also
echt?
Ja, da war eine Zeit lang haben die Mallorquiner, also die Mallorquiner verfügen, was irre ist, weil die Insel ist ja nicht wirklich groß, verfügen so über 15 bis 20 autochthone Rebsorten. Ja,
wow.
Diese kleine Insel, die gibt's
nur. Ich kenne nur Mallorca. Eine und das ist deren Namen ich jetzt vergessen habe.
Montenegro oder Cayet wahrscheinlich.
Nee, nein. Die andere. Da fällt mir noch ein. Beziehungsweise google ich, während du redest.
Ja, und aber sie haben halt viel mehr. Und die haben so ab den 1970er Jahren haben die sozusagen wieder angefangen, richtig Weinbau zu machen, aber mit zugereisten Sorten dann. Ne? Syrah, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon und so weiter. Hm. Und dann sind die aber jetzt dann irgendwann. Und die Jungs von Anima Negra waren mit die ersten, die das angefangen haben, eben wieder auf die heimischen Inselrebsorten zu setzen. Und da kamen dann eben nach und nach immer mehr. Und jetzt ist das irgendwie eine super spannende Szene von Weingütern, die eben ziemlich irres Zeug da machen. Ne? Und das hast du wirklich überall.
Ne? Ich glaube, ich habe noch eine Flasche Anima Negra hier rumfliegen.
Ja.
Gab's da, ja, ich meine, naja.
Ja, da kann man auch sehr, sehr schön sehen, weil am Anfang waren das auch so vergleichsweise stromlinienförmige Weine, immer gut gemacht, aber so ein bisschen stromlinienförmiger, mit relativ viel Holz und das hat sich halt auch immer weiterentwickelt, immer feiner geworden, eleganter, immer mehr von den, sozusagen von den heimischen Rebsorten, bis es dann die anderen ganz rausgeschmissen haben und so weiter. Und also das kann man sehr, anhand von Anima Negra kann man das sehr gut verfolgen.
Okay.
Und das passiert halt wirklich überall, also es, ja, und gerade eben, was so diese Vinos Atlanticos angeht, die man ja auch auf den Kanaren zum Beispiel findet, es liegt ja nun auch im Atlantik, also diese Inseln, die auch eine lange Weinbautradition haben, wo aber auch lange Zeit nichts Vernünftiges gab, obwohl die teilweise auch wirklich super alte Reben haben und mittlerweile eben boomt das da auch, ja, mit wirklich Inselrebsorten, ja. Envinante zum Beispiel ist so eine Gruppe von Winzern, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie irgendwie alleine nicht weitergekommen wären und die sind irgendwie auch zu viert und die machen irgendwie auf den Kanaren und in Galicien und aber auch so ein bisschen so hier in der Ecke von Valencia Wein und die machen große Weine für vergleichsweise kleines Geld. Das kommt halt noch dazu. Also es sind die Weine sind also die fangen jetzt nicht bei 5 Euro an natürlich, aber das sind halt auch keine Weine, die dann irgendwann 70 oder 80 Euro kosten, sondern du kriegst da große Weine für vergleichsweise kleines Geld. Und das ist super spannend. Also es passt so insgesamt ganz gut, finde ich.
Erdbeeren. Entschuldigung.
Ja, Erdbeeren, so Walderdbeeren, ne? So kleine, ja, genau.
Mir fällt übrigens diese Rebsorte nicht ein, aber es scheint keine autochtone mallorquinische Rebsorte zu sein. Ich habe nur viel von dieser Sorte auf Mallorca getrunken. Und auch das ist schon sehr, sehr lange her. Vielleicht wächst die da auch schon gar nicht mehr. Man weiß es hier nicht.
Rot oder weiß?
Weiß.
Ah, weiß, okay. Ja, weiß gibt es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es eine weiße autochtone Rebsorte gibt.
Nee.
Na, wie auch immer.
Ich weiß es auch nicht.
Ja.
Chat schreibt, ne? Auch 2 Tage Luft mildert den Stinker nicht in seiner fordernden Art. Boah. Ey, das will man sich doch, was meinst du, das kann man doch ewig lagern, das Zeug auch, oder?
Auf jeden Fall länger, ja.
Ja, ja. Das will man sich doch weglegen.
Also es ist halt es ist halt ein Wein, der vernünftig gemacht ist und der einfach ein paar Jahre Zeit hat.
Ja. Ja.
Also das ist halt kein Rosé, der irgendwie mit
fürs Grillen. Der kann gut gegen so kurzgebratenes anstinken.
Ja, ja, klar, das ist auf jeden Fall auch ein Essensbegleiter, ne? Das ist jetzt nicht der klassische Solo-Rosé, den du irgendwie am lauen Sommerabend trinkst und der irgendwie nach Bonbon-Aromen schmeckt, weil der kalt vergoren wurde. Das eben nicht. Nee, das ist eigentlich ein Essensbegleiter und so machen die eigentlich die, also ich sag mal, die Weintrinker in Spanien oder Italien oder eigentlich auch in Frankreich oder so, die trinken Wein ja eigentlich immer zum Essen. Oder sie essen zum Wein. Also irgendwas, ja. Ne? Also irgendwas gibt's halt immer. Also ja, Tapas.
Irgendwas ist immer.
Ja, und seien es halt Salzmandeln oder sonst irgendwas oder eine, weißt du, ein Dosenfisch oder sowas. Genau. So die Ecke, ne? Also irgendwas gibt's eigentlich immer zu diesem Wein. Deswegen ist ein klassischer oder ein typischer Rosé aus Spanien jetzt auch kein Wein, den du einfach so trinkst.
Obwohl den Weißen, den würde ich einfach so trinken. Aber ich trinke ja alles einfach so. Ja. Ich bin der Schmerzfrei auch. Das sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt kannst du mich eigentlich nur noch enttäuschen.
Genau, weil Rot und nochmal Portugal. Ja, ja, stimmt.
Es kann jetzt nur noch schlimmer werden für mich. Naja, der Abend hatte so schön angefangen.
Genau, da kommen wir dann, ne?
Auch in so im Näschen.
Kommen wir dann nochmal zu Luis Cervera zurück. Den hatten wir in der letzten Sendung ja mit den Weinen. Den zwei Weinen, also nach dem Schaumwein kamen ja zwei Weine von Luis Cervera. Und sozusagen derjenige, der jetzt diesen Wein gemacht hat, Pedro Coelho, der hat mit Luis Cervera zusammen bei Nieuport gearbeitet. Mhm. Und der Luis Cervera hat sozusagen dieses Weinprojekt hier, Pomenor, eben auch sozusagen in den Anfangszeiten begleitet. Das Weingut gibt es seit 2013 und ist so ein bisschen so eine ähnliche Idee wie das, was der Luis Cervera auch macht. So in diesem, habe ich ja letztes Mal erzählt, so ein bisschen in diesem Chimacorgo, also in diesem Mittelbau vom Douro, aber auch so ein bisschen im Alto Douro, also im höheren Teil vom Douro, nach alten Rebflächen zu suchen und aus diesen alten Rebflächen eben eben so auch so natürlich wie möglich erzeugte Weine herzustellen. Ne? Also die Reben, die für diesen Wein verwendet werden, die sind so zwischen 40 und 95 Jahre alt.
Ja. Okay. Also der Rote, der hat schon mal eine spektakuläre Farbe. Und einen spektakulären Geruch. Also, aber die Farbe ist wirklich, also das ist blutrot, ne?
Ja, das ist wirklich
blutrot. Das ist, wie heißt
und
das
auch Blut? Auch so opak eigentlich.
Wie heißt das Blut, das zurückfließt ins Herz, also das dunklere?
Ja.
Ne? Also das.
Ach, das, ja.
Arteriell, genau. Egal. 50-50, ja. Leute, sagt einfach irgendwas. Also es sieht aus wie arterielles Blut. Und der Geruch, der ist auch spektakulär. Der Chat sagt, der Rote riecht auch wie Port. Genau, der riecht wie Port.
Ja,
der riecht wie ein leichter Port.
Genau, ne? Das ist genau. Und im Prinzip ist es das ja auch. Ne? Also es ist halt kein aufgesprütteter Wein natürlich, aber die Rebsorten sind die auch für Portwein verwendet werden. Ja. Ne? Das ist Torrija Franca, Tinta Rodish, Tinta Amarella, Truffete. Das sind alles Sorten, Tinta Barocca, das sind alles Rebsorten, die klassischerweise für Portweine verwendet werden. Und das auch lange Zeit, dafür genutzt wurde, weil in dieser Region eben vor allen Dingen Portwein erzeugt wird und wurde. Und die haben das sozusagen jetzt so ein bisschen umgewidmet, um aus diesen Weinbergen dann eben auch einen nicht aufgespritteten Rotwein zu machen. Aha. Und das liegt hier auch so, wieder so auf 500 Meter Höhe, also ziemlich hoch im Chimacorgo. Eben auch wieder so, dass es zwar natürlich heiß wird an den Sommertagen, aber eben dann auch kühl wird des Nachts. Also so das einfach. Und das ist halt letztlich entscheidend für die Weine. Durch diesen Wechsel zwischen heiß und kalt prägen sich die Aromen stärker aus und die Säure bleibt halt auch drin. Ne? Also wenn es jetzt nur warm wäre oder heiß wäre, dann würde die Säure halt irgendwann rausgehend und dafür eben der Zuckergehalt immer höher und
dann hättest du halt 14,5. Ne? Ja.
Genau, oder 15, oder 15,5. Ne?
15,5? Halt
schnell. Ja.
Hatte ich das schon mal? 15,5?
Oh, bestimmt.
Das ist ja Port.
Naja, das ist dann schon fast Port, ja. Das ist dann wirklich ein leichter Port, ja.
Ah, mal ausprobieren, genau, 15,5. Ja. Gott, ich werde nie vergessen, wie wir in Lissabon waren und ich in diesen Portweinladen reingelaufen bin. Das war sowas von überwältigend.
Ja. Ja, das ist schon auch super. Das ist einfach Portwein, aber es ist halt auch schwer verdaulich.
So. Okay, es ist übrigens venöses Blut, das dunkler ist. 50-50, sag ich doch. Vielen Dank, Sven. Ja. Der Chat hat mal wieder geliefert. Die Schattenredaktion. So.
Genau, und hier ist es halt letztlich auch so, dass du diese alten Weinberge am Douro sind eigentlich immer tatsächlich gemischte Sätze. Und hier ist es halt auch so, ne? Also diese Rebsorten, die ich jetzt aufgezählt habe, wahrscheinlich sind da noch 5 bis 10 Sorten mehr drin, sind ein klassischer gemischter Satz, ein Field Blend, der dann eben sozusagen in einem Schwung, also gemeinsam gelesen wird und vergoren wird. Mhm. Und das ist hier so ein bisschen eine Mischung aus alt, also traditionell und modern. So ein bisschen was ist im Edelstahl vergoren worden, das meiste aber im Lagar, also in den Lagaresch, das sind diese Granittretbecken, wo die Trauben reinkommen und dann eben getreten werden und dann da auch vergären, sozusagen im offenen, in der offenen Bütte und dann eben in Eichenfässern ausgebaut werden, kleinen Eichenfässern, die aber eben schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel hatten. Also es ist jetzt keine 100% neue Eiche. Mhm. Aber ich finde, man riecht die Eiche noch. Ja, ne? Das hat einen schönen Eichencharakter. Schmeckt man auch. Und ich finde, was ich hier super schön finde, ist, dass er irgendwie gar nicht mal in der Nase, aber am Gaumen so eine Minz-Eukalyptus-Note hat.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du die auch am
Gaumen hast. Hinter dem Pelz,
meinst du? Ich hab die irgendwo, ja. Aber findest du wirklich, dass da noch Pelz drin ist? Das ist doch total weich.
Ich bin extrem empfindlich, was das angeht.
Ja, ich weiß. Aber ich dachte, ich finde noch was.
Ich habe den auch nicht gestern Abend aufgemacht, sondern ich habe den heute so, ich schätze mal so, wann habe ich den denn aufgemacht? 14 Uhr oder sowas, also vor 6 Stunden. Vielleicht braucht er länger Zeit.
Kann sein, aber also ich finde, also ich weiß nicht, was der Chat sagt, aber es ist...
Ja. Der Chat sagt, boah, ist der lecker. Das sagt der Chat. Den roten nehme ich, der ist weniger anstrengend als die anderen beiden, sagt der Chat auch.
Ja. Der Michael sagt, ohne Nieport gäbe es in ganz Portugal keinen Wein.
Stimmt,
Zumindest keinen guten wahrscheinlich. Es wirkt manchmal ein bisschen so tatsächlich, ja. Also es ist schon, der Einfluss von Dirk Nieport ist schon extrem groß gewesen in den letzten 2 Jahrzehnten. Ja, ist schon krass.
Also ich finde den in der Nase wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Weil er einen auch nicht so anstrengt, ne? Mhm. Aber am Gaumen ist mir noch zu pelzig.
Okay,
ja. Wie lange kann man den weglegen, fragt der Chat. Lange.
Ja.
Also so pelzig, wie der ist, den kannst du lange weglegen.
Der ist überhaupt nicht pelzig. Du musst dich einfach mal an die
Tanninstruktur,
an die Vorgaben, muss ich mal an die Vorgaben halten, ja. Einfach einen Tag früher aufmachen oder dann eben auch in Dekanter gießen, ja. Mhm. Also so einfach mal reinschütten und dem ein bisschen, also ich finde den überhaupt nicht pelzig.
Ja, aber dann muss ich den scheiß Dekanter hinterher halt auch wieder spülen.
Ja gut, man kann sich halt entscheiden, ob man den Dekanter spült oder einen Pelz auf der Zunge hat.
Ja, das stimmt allerdings.
Muss er halt entscheiden.
Ja. Na, mein
also
Problem
wie lange
ist
kann man den weglegen?
Ich, mein Problem ist eher, dass ich den Pelz an den Zähnen habe und ich habe so eine, daher kommt das wahrscheinlich auch, ich habe so eine Idiosynkrasie, das ist so, ne, es gibt Menschen, die können nicht ab, wenn Styropor aneinander reibt, wenn Kreide auf Tafel kratzt, wenn Messer auf Tellern kratzen, habe ich alles kein Problem mit. Wo ich ein richtiges Problem habe, ist Pelz. Und zwar ist das so schlimm, dass ich im Grunde mir erst, ich weiß gar nicht, da war ich schon in meinen 30ern, da war ich erst nach viel, viel Überwindung und viel, viel Training in der Lage, Papiertaschentücher anzufassen.
Ah, okay,
ja? Krass. Genau, das ist so ungefähr auf dem Niveau bewegen wir uns, wenn es sowas angeht wie trockene Zähne oder so, ne? Hm. Und dieser Pelz aus Rotwein, der erzeugt das bei mir immer noch so ein bisschen. Darum bin ich da so wahnsinnig empfindlich. Okay. Ich konnte mein Leben lang, also mittlerweile kann ich das, ich konnte keine Pfirsiche anfassen. Ich konnte keinen Samt anfassen. Ich habe...
War mir gar nicht klar.
Wenn ich irgendwie, ich weiß noch, die Wohnung in Frankfurt, die habe ich ja gemeinsam mit meinem Vater saniert. Ja? Mhm. Da gab es, mein Vater lacht sich heute noch tot darüber, wenn ich Staub, also Baustaub an den Händen hatte, bin ich mit abgespreizten Fingern durch den Raum gelaufen, weil ich meine eigenen Finger nicht anfassen konnte, ohne dass es mir wirklich ohne Ende Schauer über den Rücken gejagt hat. Also auf dem Niveau habe ich eine Pelzidiosynkrasie. Das ist also, ja. Darum bin ich vielleicht so empfindlich. Andererseits ist es ja auch ganz lustig, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, für Außenstehende ist das ganz witzig, ja, das stimmt.
Schwächling!
Was ist denn? Jetzt rücken sie es raus im Chat, ne? Genau, der Michael kann keine Terrakotta anfassen.
Ah, ja. Terrakotta war auch so ein Problem bei mir. Ja.
Ah, ja, okay. Also alles, was so
eine raue, also stell dir einfach
so eine leicht raue.
Extrem trockene Hände. Das ist alles, was das simuliert oder selber ist, hatte ich echt Probleme mit. Mittlerweile geht's. Was ich immer noch nicht kann, ist Baustaub, so getrocknete Gartenerde, solche Sachen. Also alles, im Grunde alles, also was
mit Körper. Kannst du Brot backen und
ja,
Mehl.
Ja, das kann ich, genau. Ja. Nee, Mehl ist schwierig. Also Mehl ist schon, also das ist schon grenzwertig. Das ist, es ist nicht so, dass ich sofort schreie, aber wenn ich dann
aber bemehlte, du backst doch.
Ich bemehlte Hände habe, das ist schon Arbeit für mich. Also
okay.
Ich kann das, aber es ist Arbeit.
Also ja. Schrot ist schon schwieriger. Also Mehl geht, aber Schrot nicht.
Schrot, ja, total Schrotallergie. Nee, aber es geht mittlerweile wirklich besser. Aber ich habe echt lange dafür gebraucht. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich habe wirklich, wirklich lange. Dafür habe ich noch nie Probleme mit Styropor aneinanderrei. Also mit dem, wo alle Probleme haben. Ficht mich nur nicht mal ansatzweise.
Zahnbürsten lese ich gerade. Auch ein Problem. Okay.
Was?
Elektrische Zahnbürsten. Eis am Stiel Problem.
Der Holzstiel.
Ich überlege gerade, was habe ich denn? Ich hab auch irgendwas, aber ja, mir fällt es gerade ehrlich gesagt nicht ein. Ne? Verdammt.
Ja. Note to self. Für Odonien einen pelzigen Pulli besorgen und Holgi kuscheln gehen.
Super.
Na warte, Freundchen. Achso, apropos, dieses Jahr wird es wieder ein Hörertreffen in Odonien geben, habe ich beschlossen.
Ah, super.
Zumal ich ja gerade, haben wir das schon veröffentlicht, ich habe mit Odo Rumpf eine Sendung, nee, wir, Hornbach, ich habe mit Odo Rumpf, dem Besitzer, Erfinder, Chef vom Odonien, eine Sendung aufgenommen für Hornbach, was ganz witzig war, weil ich da ja schon seit ein paar Jahren die Hörertreffen immer mache im Sommer und dann schrieb Hornbach so, hier, kennst du in Köln Odonien, mit dem musst du reden und ich so, yes, echt super. Ja, Holzstiel beißen beim Eis ist tatsächlich schlimm. Aber Odonien wird's geben, wahrscheinlich irgendwie Juli, August irgendwann.
Genau, und zwar noch die Frage, ob der Dekanter nicht eigentlich ein Karaffierer ist und im Allgemeinen als Synonym verwendet wird. Genau, ja.
Nee, der Dekanter ist das
Hatten wir auch schon.
Der Karaffierer also, ist der Typ, der es macht. So, basta.
Ja, genau, nee, Karaffe halt. Also Dekanter und Karaffe. Also eigentlich werden Weine karaffiert und im seltensten Fällen dekantiert. Das sind halt nur Weine, die tatsächlich, von denen man weiß, dass sie nicht filtriert wurden und im Laufe der Jahre eben
Depot.
Ein Depot, dankeschön.
Gerne.
Depot gebildet haben.
Habe ich was gewonnen?
Und, bitte?
Hab ich jetzt was gewonnen? Gewinnst.
Ja, auf jeden Fall. Und,
ach so, das heißt, das Dekantieren ist das vorsichtige Abgießen sozusagen in ein neues Gefäß, um das Depot in der alten Flasche zu lassen. Und das Karaffieren ist einfach, schütt mal in eine Karaffe, damit die Oberfläche sich vergrößert und mehr oxidiert.
Genau so ist es. Genau. Weil das Depot ja Bitterstoffe hat. Und wenn du das, ne, also deswegen solche, also gerade jetzt bei alten Portweinen natürlich, aber auch alte Bordeaux oder so, die sind normalerweise nicht filtriert worden und dann holst du die aus dem Keller raus. Ja, wenn du die dann schüttelst, dann kannst du die erstmal mehrere Tage lang nicht benutzen. weil sich sozusagen das Depot mit den Bitterstoffen im Wein verteilt.
Damit kannst du Weinliebhaber fertig machen, ne? Wenn du, ach, ist das der, den du, und dann hebst du einfach die Flasche schnell hoch. Schwupp.
Ja, ich habe tatsächlich so ganz am Anfang meiner Weinkarriere, einer der ersten Weine, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe, war ein Léoville Lascars. Das ist ein ziemlich guter Bordeaux. Den habe ich halt irgendwie falsch behandelt. Den habe ich sozusagen aus der horizontalen in die vertikale und dann geöffnet und dann ausgeschenkt und der hatte halt dieses Depot und das Depot war dann auch ein Glas und der Wein schmeckte halt bitter. Also das war sozusagen meine sehr frühe Erfahrung damit und dann habe ich angefangen, mich damit eben zu beschäftigen. Das war dann auch meine zum Glück letzte Erfahrung damit, weil ich seitdem eben aufpasse mit solchen Weinen. Mhm. Und im Idealfall gießt man diese Weine aus der Flasche in einen Dekanter über einer Kerze, sodass du dann
sehen, ob was mit
den Flaschen halt siehst, ja, genau, ob dann eben dieses feine Depot irgendwann kommt, und sobald das kommt, setzt du den Wein halt, die Flasche halt ab.
Da gibt's, ne, doch, da gibt's doch bestimmt auch, also statt Kerze gibt's doch bestimmt auch irgendwie so eine hochmoderne Yippie Ruden Tüden Good Times Elektromanschette, ja, die du da drum machen,
stimmt,
kannst, ne, so.
Ja, oder aber das kommt so ja schon relativ selten vor, also es reicht ja auch, wenn du das weißt eigentlich und du schüttest die Weine, jetzt ältere Bordeaux, wenn du mal einen hast, irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Du lässt den einfach 3 Tage irgendwo stehen, und dann machst du ihn auf und gießt ihn ein und weißt aber, dass sozusagen die letzten 2 Zentimeter aus dieser Flasche in der Flasche bleiben.
Ja.
Das reicht ja.
Ja, und wie du es schon sagtest, wenn du mal einen hast, weil so arme Schweine wie wir, also ich, also du nicht, weil du verkehrst in den richtigen Kreisen, aber so arme Schweine wie unser eins, kriegen so einen Wein sowieso nie in die Flasche, von daher, ja.
Naja, du kannst solche Weine, also, ne, man muss mal die Kirche im Dorf lassen, also neue Bordeaux sind nicht günstiger als gereifte Bordeaux aus Zeiten, wo Bordeaux noch nicht so teuer war.
Ja, okay, aber sie sind ja halt trotzdem echt teuer.
Ja, aber wenn du Lust hast, mal gereifte Bordeaux zu trinken, ich sag jetzt mal so 30 Jahre alt, 35 Jahre alt, dann kann man das auch für 30, 40 Euro die Flasche machen. Das ist jetzt nicht günstig, aber es ist auch nicht übermäßig teuer für jemanden, der mal einen guten Wein trinken will.
Man könnte ein kleines Hörertreffen draus machen und jeder schmeißt einen 50er in den Hut und du kaufst dann mal diesen ganzen Scheiß ein und jeder kriegt ein Glas. Dann haben wir alle einen 50er gezahlt und interessante Weine getrunken. Ne? Ja. Wurst-Käse-Szenario. Ach Mensch, das waren Zeiten.
Tja, vielleicht kommen die ja wieder.
Ja, ja, die kommen wieder.
Spätestens
2024, wenn die endemische, wenn die Pandemie tatsächlich endemisch geworden ist. Ja. Na, spätestens 26. Hör mal, ein bisschen Unruhe zu stiften hier.
Ja. Die Weine kommen ja, wollte ich noch mal erwähnen, weil das ist irgendwie ein schönes Projekt. Das ist von 22, das ist so ein Weinladen in Hannover-Linden und
ach, darum steht da Wein in Linden drunter. Ich dachte,
Wein in Linden und 22, genau. Das ist, glaube ich, die Postleitzahl, oder?
Okay.
Irgendwas mit. Ja? Ist es so?
Keine Ahnung.
Genau, es sind Diana und Luis Mendes und die gibt es eigentlich schon als Laden dort vor Ort schon relativ lange und ich glaube auch 10 Jahre, so wie den Podcast jetzt hier bald. Und
bin ich gerade 10-Jähriges? Nee, was hatten wir?
Nee, ich hatte gerade 10-Jähriges.
Du hattest 10-Jähriges.
Wir haben im Dezember 10-Jähriges. Oh, okay. Wir hatten 100 Sendungen.
Genau, 100, ja.
Genau. Also man kommt irgendwie ganz durcheinander mit denen.
Es ist schrecklich.
Ach, ja.
Man wird ganz wuschig.
Ja. Aber die haben einfach, also die haben jetzt sozusagen angefangen irgendwie auch, also der Shop ist noch so ein bisschen unübersichtlich, ne? Da kann man auch ein bisschen was dran schrauben, so an vielen Stellen. Aber das, was sie machen eben so in diesem spanisch-portugiesischen Bereich, das ist einfach sehr schön. Also dann kann man irgendwie sich sehr gut ein bisschen durchklicken und man findet echt viele schöne Weine.
Ja. Oh ja, ich klicke gerade und oh nee, ich,
also Chacoli zum Beispiel.
Ja, aber ich habe auch so viel Geld habe ich auch nicht und ich habe auch nicht so viel Platz.
Ja.
Aber alleine was hier bei Orange Wine steht, da möchte ich bitte von jedem mal einen haben. Oh.
Da musst du halt auf deine, du kriegst ja ständig irgendwas geschenkt, du musst es mal auf deine Liste packen.
Ja, aber da muss ich, stimmt, es gibt ja, ich muss dann, nee, diese Wunschliste liegt ja immer noch beim Kistenschieber, da muss ich vielleicht mal weg, ja.
Ach so, okay.
Das ist natürlich, ach, ist das hübsch. Allein die Flaschen. Und ich finde Orange ja so nett. Ich meine, da ist auch viel Scheiße dabei, aber ich vermute jetzt mal, dass bei so einem Laden, dass die Scheiße irgendwie schon vorher raussortiert haben und den Scheiß kriegst du ja immer nur in den Restaurants serviert, weil da traust du dich dann nicht zu sagen, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja.
Genau. Also da gibt es schon, schon
Staffelter sehr Hof. Wow. Staffelter Hof, Orange, genau. Utan, Riesling und Muscatella. Wow.
Genau, Staffelter Hof hatten wir ja auch schon mal, ne? Ist schon relativ lange her.
Aha.
Aber da hat sich sehr viel getan. Also da ist so Richtung Natural Orange Wine, auch Peewees, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten.
Mensch,
und so, da hat sich echt viel getan.
Ich hab ja mit einer Wissenschaftlerin, die an pilzwiderstandsfähigen Sorten forscht, eine Sendung aufgenommen. Die muss ich noch schneiden. Komme ich auch nicht dazu.
Ah, okay.
Nächste Woche habe ich erstmal Urlaub, da arbeite ich gar nicht, hoffe ich. Womit wir zum letzten Thema, zum letzten Getränk dieser Sendung kommen. Sherry. Also ich brauche einen guten Sherry für meinen Flachmann. Jetzt habe ich gerade bei 22 geguckt. Von den 6 Sherrys, die sie im Angebot haben, sind 4 nicht vorrätig. Das ist jetzt schwierig, ne? Aber führ mich mal schnell in Sherry ein, geht das?
Okay, das jetzt.
jetzt habe ich ihn.
ja, das ist. Okay, also.
Okay.
Krieg ich schon irgendwie hin?
Ja.
Also, Sherry. Jerez, Mittelmeer, Spanien, ist ein Gebiet, in dem Weine erzeugt werden, die ähnlich wie Portwein oder so aufgesprüttet werden.
Ja.
Das heißt, die Gärung wird irgendwann unterbrochen durch die Hinzufügung von Alkohol.
Ja. Ne?
Zumindest in den meisten Fällen ist nicht bei allen Sherrys der Fall. Also es gibt ja auch sehr süße Sherrys, bei denen es nicht unbedingt der Fall ist, aber bei allen anderen ist es eigentlich so.
Moment, das heißt, es gibt Sherrys, die sind nicht aufgesprittet, sondern werden immer weiter vergoren und dadurch werden sie süß.
Ja, es gibt Sherrys, die werden die Trauben extrem spät gelesen auf Bastmatten sozusagen in der Sonne getrocknet, sodass die dann halt rosinieren und dann vergoren und daraus entsteht ein extrem, also fast wie so ein Dattel- oder Birnensirup, also fast so in der Konsistenz ein extrem süßer Wein, der dann normalerweise aus der Sorte Pedro Jiménez erzeugt wird.
Oh, das klingt aber wirklich geil. Also das ist ja dann praktisch wie so ein, wie eine künstlich hergestellte Trockenbeerenauslese. Trockenbeeren-Spätauslese.
Genau, ja, genau.
Güldner Abzleite, Trockenbeeren-Spätauslese, ja.
Genau, während die sozusagen alle anderen Sherrys, die ja meist trocken sind eben oder halbtrocken, eben aus Palomino Fino entstehen.
Ja. Ja,
das ist so die Rebsorte. Es gibt dort im Prinzip 3 Böden, Areñas, Albariza und Barros. So lehmige, rötliche Böden, dunkle Böden. Und der beste ist eigentlich für diese Weine ist der Albariza-Boden. Das ist fast wie eine Champagne. Es sind weiße, kreidig-kalkige Böden. Und von diesen Böden kommen eigentlich im Wesentlichen die besten trockenen Sherrys. Und diese Sherrys.
Aber will ich denn überhaupt einen trockenen? Ich bin ja eher so ein Süßer. Oder ist süßer Sherry ein bisschen ist es verschenkt?
Ja, also es gibt. Ich fange mal bei den trockenen an.
Okay.
Der typische Sherry ist der Fino. Der Fino ist der, glaube ich, am meisten verkauft wird. Das ist ein trockener Sherry. Der Wein reift unter einer sogenannten Florschicht. Ja? Mhm. Das heißt, die Fässer, die werden nicht spundvoll gefüllt, sondern da bleibt eine Luftschicht und durch die Luftschicht entsteht eine Hefe.
Ja.
Die man im Jerez-Gebiet Flor nennt. Das ist eine bestimmte Hefe, die dort in diesen Weinkellern überall auftaucht.
Und die schwimmt da oben drauf, also sozusagen ein obergäriger Wein.
Genau, die schwimmt da oben drauf und die sorgt dafür zum einen, also die sorgt dafür, also die Luft im Fass sorgt dafür, dass der Wein langsam oxidiert und die Florschicht sorgt dafür, dass der Wein nicht direkt oxidiert. Und aber die Oxidation durch die Luft und diese Florschicht selber, die bringen nochmal einen bestimmten Geschmack in diesen Wein.
Mhm.
Ja, das sind der Grundwein wird sozusagen vergoren und dann bis zu einem Alkoholgehalt so von 15-17% Prozent Alkohol aufgesprittet. Ja? Also so, mit reinem Alkohol.
Und der Schimmel, der da oben drauf liegt, der macht Geschmack. Das ist so ein bisschen wie beim Culatello, bei diesem Schinken.
Ja, genau.
Okay,
ja. Also diese ganzen, das ist ja auch bei Dry-Aged, also du schneidest ja bei einem Dry-Aged Beef, schneidest du ja einen großen Teil des Fleisches leider weg, deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan davon, weil man einfach auf einen großen Teil vom Tier wegschneidet einfach dafür. Aber das Ganze bringt Geschmack. Beim Vin Jaune im Jura ist es genauso. Da hast du auch eine Hefeschicht, die für Geschmack sorgt. Also Hefe, Pilze, also Pilze überhaupt, sorgen ja immer in irgendeiner Form für Geschmack. Bei Käse, bei Wein, wie auch immer. Ne?
Mhm.
So, die sehr junge Version vom Fino ist Enrama. Das sind so unfiltrierte Fino-Versionen. Wenn du das mal findest, das macht Spaß, weil das irgendwie ein ziemlich frischer, heller, leichter Fino ist. Dann gibt's Manzanilla. Das sind Finos, die aus der Hafenstadt San Lucar de Barrameda stammen. Das ist direkt am Meer und die Weine schmecken auch so. Diese Manzanillas, die gibt's schon ganz lange von einem Weingut bei Jacques Weinepot. Das haben wir auch früher schon mal getrunken. Für kleines Geld, Lagita heißt es. Das ist ein ganz schöner Manzanilla. Das ist ein, also Manzanillas sind Finos, die nach Meer schmecken, ja? Salzig, mandelbitter, frisch, das sind so diese typischen, eigentlich die typischen Sherrys, die in Spanien zu Tapas getrunken werden.
Solear Manzanilla, weißer Likörwein, Palomino Fino, 15%.
Ja, das ist dann Likörwein, ja.
Ja, aber das war jetzt bei Manzanilla, genau. Den ich gesehen hatte, Sherry-Legende.
Okay, der eigentliche Manzanilla ist aber ein staubtrockener Wein.
Okay,
ja.
Okay.
Ja, genau. Genau. Und, dann gibt's noch den Amontillado, ne? Das Fass Amontillado. Man kennt die Geschichte vielleicht. Das ist ein kräftiger, intensiver Fino, der viele Jahre unter der Florschicht lebt, bis diese Florschicht irgendwann abstirbt, weil sie sich sozusagen von nichts mehr ernähren kann. Und der bleibt irgendwie so 10, 15 Jahre im Fass, ja? Und typisch ist ja für diese Finos oder für diese Sherrys, dass sie in einer sogenannten Soyera lagern, wo verschiedene Fässer übereinander geschichtet sind und immer wenn man unten, also die okay. Fässer sind alle miteinander verbunden und immer wenn man unten was rausnimmt, wird oben wieder was reingeschüttet.
Was Frisches.
Was Frisches reingeschüttet, sodass diese Fässer sozusagen immer wieder einen Anteil von neuem Wein bekommen. Und aber eben auch noch alter Wein drin ist, so dass sich das immer wieder durchmischt. Also es gibt Soyeras, die sind 100 Jahre alt. Ja? Ja. Also ich habe irgendwie einen Sherry im Keller mit einem süßen Sherry tatsächlich. Der ist aus einer Soyera, die ist von 1923.
Boah.
Ja, so.
Also das älteste Molekül, das da noch drin rumschwebt, ist mutmaßlich von 1923.
Genau so. Genau so. Ja, ja. Genau, dann gibt's Oloroso, da wird's für dich interessant. Oloroso ist ein ziemlich dunkler Sherry, der nicht mit einer Florschicht entstanden ist, aber trotzdem irgendwann im Laufe der Zeit oxidiert, weil die sozusagen das Fass nicht mehr aufgefüllt wird. Das ist ein sehr nussiger, walnussiger, aber immer noch relativ trockener, duftiger Stil.
Ja. Ja.
Genau, dann gibt's Palo Cortado. Das ist, da muss ich mal gerade überlegen. Das ist, glaube ich, auch recht lange, also ich glaube noch länger und etwas alkoholreicherer Amontillado, wenn ich mich nicht irre. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Und dann fängt es für dich eigentlich an. Cream, Medium, Pale Cream, das sind die Sherrys, die einen trockenen Grundwein hatten und dann aber mit Süßwein irgendwie so ein bisschen aufgefüllt wurden, so dass die irgendwas zwischen 40 und 120 Gramm Zucker haben.
Wobei für so einen Flachmann wahrscheinlich was Trockenes besser ist, das säuft man nicht so schnell weg, ne? Weil wenn da was Süßes drin ist, so weg.
Ja, ich glaube, ich würde da eher so Richtung Amontillado oder also in diese Amontillado oder Rosso Palo Cortado Richtung gehen. Genau. Und die beiden Weine, die nicht aufgesprittet werden, das sind diese das sind die Pedro Ximénez und Moscatel. Also das sind Dulce Naturales. Das sind Sherrys, die dadurch entstehen, dass sie eben extrem spät die Trauben gelesen werden und dann eben aus Pedro Ximénez eben, aus dieser Rebsorte und dann eben sozusagen wie eine super Trockenbeerenauslese so ein bisschen, aber eben unter spanischer Sonne extrem verdichtet sind. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Aber es ist halt auch, also es ist ganz süß, da ist so ganz viel Dattel, Feige, Honig, Schokolade geil. Drin, ja, von allem sehr viel, aber das kann auch wirklich toll sein.
Mit anderen Worten, ich muss mich da mal durchtrinken auf irgendeine Art und Weise, ne?
Genau.
Mist.
Also ich habe bei mir hier bei Originalverkorkt, habe ich mal eine kleine Serie geschrieben, die heißt Trink mehr Sherry.
Ah.
Und da steht es eigentlich im Wesentlichen alles drin, auch so mit Beispielen und so. Kannst du mal verlinken.
Ja, tue ich in die Shownotes.
Genau. Und wir haben ja noch eine, wir können noch eine Sendung ankündigen, weil...
Haben wir noch einen Termin? Haben wir den schon fix? Warte mal.
Genau, wir haben schon einen Termin fix.
Oh ja, tatsächlich.
Und ich habe auch schon das im Blog angekündigt. Das okay. heißt,
am 25. Mai um 19.30 Uhr gibt es die nächsten Live-Getränke.
Genau.
Was trinken wir dann?
Genau, wir trinken drei Weine von Concedo, das ist nochmal vom Douro. Schaumwein, Weiß und Rot vom Weingut Concedo. Und die Weine gibt's bei Maître Philippe und die gibt's einmal als Paket mit drei Weinen und einmal als Paket mit drei Weinen und drei Dosen Fisch.
Ja, dann nimmt man aber doch die drei Dosen Fisch dazu, ne?
Ja, klar.
Also das ist doch. Was denn für drei Dosen Fisch? Jetzt muss ich wieder bei dir auf deiner Webseite gucken, ne? Was gibt's denn für Fisch? Warte mal.
Genau,
das
kannst du jetzt leicht sagen.
Crisoduro, Espumante, wann sollte man die Weine öffnen? Paket ohne Fisch. So, Paket mit Fisch.
Genau, es gibt einmal die Jahrgangssardine Lulu 2020 von La Perle de Dieu. Dann gibt es die Sardine mit pikanter Tomatensauce von Conservas Pinaiche. Mhm. Und dann gibt es noch die Sardine mit Tapenade von La Belle Iloise.
Ja, ne? Das ist doch schön, Jahrgangssardine.
Genau, also zu jedem Wein einen passenden Fisch.
Ja. Ach cool. Hast du die vorher probiert oder hast du dich mit denen beraten dafür?
Nee, ich habe mich mit Anais beraten.
Alles
jetzt.
Klar.
Mhm, genau. Also die Weine habe ich sozusagen jetzt ausgesucht von dem, was gerade im Angebot war. Und bei der Fischexpertise habe ich mich dann voll auf Anais verlassen, weil die sich damit ja sehr gut auskennen.
Und wenn ihr beim Maître bestellt, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht noch die ein oder andere Flasche Poiret von Ue bestellen wollt, weil die gibt's wieder. Das war irgendwie über den Winter hatten sie keine, aber jetzt gibt's halt wieder Poiret. Ja. Und ja.
Was Cidre aus Birne ist.
Das ist Birnen-Cidre, genau, mit zwei Umdrehungen, da kannst du halt auch nicht betrunken von werden. Nee. Was allerdings passiert ist, wenn du davon zu viel trinkst, so an einem Abend, dann liegst du mit Bauchschmerzen im Bett. Weil irgendwie...
Ich dachte mit Schluck auf.
Nein. Nee, bei mir waren es Bauchschmerzen. Also weil ich dachte so, ich will nach Hause. Das ist ganz schlimm. Und wirklich die ganze Nacht rumrumort und sowas. Ja. Na gut, dann hören wir uns wieder am 25. Mai.
Jo.
Bis dahin. Erstens, vielen Dank, Christoph. Zweitens, vielen Dank, Hörerschaft. Drittens, vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.